ganz am Anfang, als ich noch ganz frisch Assistentin in so einer Wald- und Wiesenchirurgie, allgemeinchirurgischen Abteilung in einem kleinen Berliner Krankenhaus am Waldrand wirklich war, da wollte ich immer unbedingt die Materialentfernung machen. Durfte ich natürlich auch. Ich war ja quasi ein Lehreingriff, ist ja sozusagen das Allerbeste, was man überhaupt machen kann. Und wir haben eben alles so ein bisschen gemacht. Und so ein paar Materialentfernungen, MEs, musste ich abwarten. Aber irgendwann habe ich dann eben nachgefragt und einer hat ja gesagt. Und ich durfte mir die Drittelrohrplatte mit nach Hause nehmen. Also natürlich gewaschen und gesäubert und desinfiziert und alles Mögliche. Aber seitdem hängt dieses Material, diese Drittelrohrplatte bei mir am Schlüsselbund. Und ich glaube, so geht es verdammt vielen, die Chirurginnen oder Chirurg geworden sind. Und unsere heutige Folge beschäftigt sich mit der Frage, ja, brauchen wir diese Osteosynthese-Beine normalen, in Anführungsstrichen, Weber-B-Fraktur überhaupt noch? Sprich, müssen sich jetzt alle zukünftigen jungen Assistentinnen und Assistenten Gedanken um ihre Schlüsselanhänger machen?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, die Frage, aber ich meine das Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen hier sehr ernst. Ihr habt eingeschaltet, danke dafür, bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Immer werktags ab 6 in der Früh für euch in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 12. Februar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und wie schon gesagt, wir sprechen über die Versorgung von Weber-B-Frakturen, sprich Fibula-Frakturen, Gips oder OP, ja oder nein und was ist besser? Dazu haben wir uns einmal eine Studie angeschaut, natürlich, wie könnte es anders sein, im BMJ erschienen und in den Shownotes verlinkt und natürlich auch mit einem Experten gesprochen und zwar mit Klaus Dresing, er ist außerplanmäßiger Professor an der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie an der Uni Medizin in Göttingen und auch Vorsitzender der Leitlinienkommission der DGOU, also Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann starten wir mal ins Thema. Für alle, die nicht wie ich viele Nächte, Tage in der Notaufnahme durchgeschrubbt haben, sich 20.000 Röntgenbilder von unterschiedlichen Knöcheln angeschaut haben, Weber-B-Frakturen sind Fibula-Frakturen, die liegen ziemlich genau auf der Höhe der Syndesmose. Es gibt dann natürlich noch Typ A unterhalb der Syndesmose. In der Regel ist die Syndesmose dann auch intakt. Bei Weber B ist es so 50-50 Chance. Und Typ C oberhalb der Syndesmose, ja, ist sie normalerweise verletzt. Fibula-Frakturen gehören zu den häufigsten Frakturen von Erwachsenen überhaupt. Und zwar vor allen Dingen, wenn man Sport gemacht hat. Das haben vielleicht Fans des FC Bayern oder der Nationalmannschaft mitbekommen, denn da war jemand Wichtiges verletzt, Jamal Musiala. Der hatte genau das im letzten Sommer. Jetzt ist er wieder zurück. Es dauert also dementsprechend lange, bis man da auch wieder fit ist. Aber das kann auch ganz profan für alle Nicht-Profifußballer beim Treppensteigen zum Beispiel passieren. Das reicht manchmal schon, um sich so eine Fraktur zuzuziehen. Und wie soll es dann am besten weitergehen? Diese Frage hat sich ein Team aus Finnland gestellt und dafür haben sie 126 Betroffene mit isolierter Weber-B-Fraktur untersucht und zwar ausschließlich solche Weber-B-Frakturen, die im normalen Röntgen eigentlich stabil erschienen, aber im externen Rotationstest als instabil eingestuft wurden. Es war also nichts Disloziertes dabei, nichts Offenes natürlich, um Gottes Willen, sondern genau die Kategorie, bei denen man abwägen kann, ja, OP, Platte, ja oder nein. Und nein bedeutet dann natürlich Gipsruhigstellung. Und genau so hat das Team das auch gemacht. Die Teilnehmenden bekamen dann also entweder 6 Wochen Ruhigstellung im Gips oder die Plattenosteosynthese. Da allerdings wurde danach ebenfalls eine 6 Wochen Gipsruhigstellung durchgeführt. Und jetzt lasse ich schon unseren Experten Klaus Dresing was dazu sagen. Das hat ihn nämlich gewundert. Beide Gruppen erhalten einen Gips, sowohl diejenigen mit Osteosynthese als auch diejenigen ohne. In Deutschland machen wir das eigentlich so nicht. Wer eine Osteosynthese erhält, der bekommt, wenn dann überhaupt, eine kurze Ruhigstellung des Gelenks. Also ihr merkt schon, obwohl er gesagt hat, er findet die Studie sauber gemacht und randomisiert ist alles gut, das unterscheidet sich einfach deutlich von der Vorgehensweise, wie wir es hier handhaben. Man kann aber auch ganz gut nachvollziehen, warum die Kolleginnen und Kollegen das in Finnland so gemacht haben, denn natürlich wollten die gleiche Bedingungen schaffen. Ja, die Frage ist jetzt letztendlich nicht A oder B besser, also OP oder Gips, sondern hat die Operation alleine schon einen Mehrwert? So muss man jetzt letztendlich die Fragestellung dann ein bisschen drehen. Das ist das Eigentliche, was untersucht wurde. Und das Ergebnis war tatsächlich nach 2 Jahren Nachbeobachtungszeit, das war also auch ziemlich lang, Sprunggelenksfunktion war in beiden Gruppen vergleichbar. Es gab keinen Vorteil von der Operationsgruppe. Die Komplikationen waren aber natürlich ein bisschen häufiger nach den OPs, auch wenn das ein Standard-Routine-Eingriff ist und natürlich keine komplizierte Osteosynthese, aber gerade da am Knöchel, wer das schon mal operiert hat oder vielleicht auch jemand in der Praxis wundversorgt hat, da ist die Haut super dünn. Es gibt immer wieder Wundheilungsstörungen, Infektionsproblematiken. Auch nach den Materialentfernungen kann das schwierig sein. Also wie immer, OP bedeutet einfach mehr mögliche Komplikationen. Aber auch bezüglich der Ergebnisse blieb unser Experte Dresing dabei. Für Deutschland stellt sich halt diese Frage so nicht, denn wir machen es ein bisschen anders. Interessanter wäre in seinen Augen gewesen, ob die Osteosynthese ohne Gips einer rein konservativen Behandlung mit Gips überlegen ist. So beantworten kann man das mit dieser Studie nicht. Aber er erläuterte auch noch mal ganz kurz, wo denn welcher Vorteil von welcher Methode liegt. Osteosynthese, ganz klar Vorteil, schnellere Mobilisation. Meistens können da die Betroffenen schon kurz nach der OP mit einer Abrollbelastung von etwa 1/10 des Körpergewichts arbeiten, werden also mit Gehstützen mobilisiert. Da ist die Thromboseprophylaxe natürlich auch nicht so lange erforderlich. Diejenigen mit Gips, konservative Therapie, bekommen für die komplette Zeit, also für die 6 Wochen der Ruhigstellung, wirklich durchgehend Thromboseprophylaxe. Müssen sie ja sogar. Und deshalb wollten wir natürlich von ihm wissen, ja, und was machen wir denn dann jetzt? Also wie sollen wir denn da jetzt weiter verfahren? Und da sagt er, letztendlich ist das eine individuelle Entscheidung, wenn ich eben genau diese Situation habe, dass ich in die eine oder andere Richtung gehen könnte. Ja, diese ganzen Voraussetzungen der unkomplizierten WBAB müssen natürlich erfüllt sein. Wichtig ist in seinen Augen dann ein gutes und umfassendes Aufklärungsgespräch. Da kann ich alle Vor- und Nachteile nennen. Und dann kann auch der Patient, die Patientin eine informierte Entscheidung treffen. Voraussetzung dafür ist natürlich wiederum, dass eine Klinik beide Therapieoptionen gut anbieten kann. Und da war in Klaus Dresings Augen ein kleines Problem. Denn er sagte uns, das Anlegen eines Gipses erfordert natürlich auch Fachkompetenz bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen oder bei den Pflegekräften. Es gibt aber immer weniger Gipspfleger, Pflegerinnen in Deutschland. Das heißt also, da haben wir eigentlich eine schwindende Kompetenz. Häufig wird dann statt eben so einem individuell angepassten Schutzverband ein sogenannter Walker angelegt. Der wird als Hilfsmittel von den Kassen auch übernommen. Das ist aber in seinen Augen mit einem angepassten Gipsverband meist nicht gut zu vergleichen. Der Verband ist deutlich effektiver. Aber, auch kurze Anmerkung, der Gips wird von den Kassen meistens nicht komplett übernommen. Und hier liegt womöglich der Grund dafür, warum das in den Kliniken nicht mehr so nachverfolgt wird und da immer weniger wissen, wie man den Gips richtig anlegt. Das war unsere kleine Dosis heute zur Weber-B-Fraktur und zur richtigen Versorgung. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr auch so jemanden kennt wie mich in meiner Anfangszeit, jung und manchmal in der Notaufnahme durchaus überfordert und vergisst, wie war denn das jetzt genau mit Weber-B und was mache ich da eigentlich, dann leitet doch unsere Folge weiter. Vielleicht können wir da ja ein bisschen für Aufklärung sorgen und das wäre doch schön.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.